Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Aljoscha, Teil 7. Erfolg und die innere Einstellung. Heute war ein anstrengender Tag. Ich hatte so vieles zu erledigen. Das Telefon klingelte. Ich musste Mails beantworten. In der Arbeit folgte ein Termin auf den nächsten. Aber das war nicht alles. Nebenher musste ich auch noch ein paar andere Dinge erledigen. Und das Wichtigste dabei: die Ruhe bewahren. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber mir geht es so, dass ich innerlich ebenfalls beschleunige, dass ich immer schneller und mehr spreche, dass ich versuche, viele Aufgaben auf einmal zu erledigen. Dabei habe ich nicht selten das Gefühl, als würde ich den festen Boden unter den Füßen verlieren. Den festen Boden im übertragenen Sinn. Ich ertappe mich dabei, dass ich innerlich so etwas wie festen Halt suche. Dieser Halt kann darin bestehen, dass ich herumlaufe und ein Gespräch mit einer Kollegin, einem Kollegen beginne. Oder dass ich mir noch einen Kaffee mache. Das liefert mir natürlich keinen Halt. Aber aus meinem Bedürfnis heraus mache ich solche Sachen. Das Beste freilich wäre, für eine Viertel oder halbe Stunde einfach mal nichts zu tun. Die Hände und Füße stillzuhalten. Die Raucher haben ihre Zigarettenpausen, in denen sie vor der Tür oder auf einem Balkon stehen und vielleicht zur Ruhe kommen. Die Nichtraucher müssen sich anders behelfen. Ich merke vor allem eines: die Arbeit bleibt die gleiche. Die Aufgaben stehen an, so oder so. Doch es macht einen Unterschied, in welcher inneren Verfassung ich mich befinde. Wenn ich aufgeräumt und innerlich gefestigt an die Arbeit gehe, kann ich in kurzer Zeit viele Dinge erledigen, scheinbar mühelos. Wenn ich mich aber schon verzettelt habe, dann wird alles mühsam. Es kommt auf die innere Einstellung, auf die innere Verfassung an, mehr als alles andere. Das kennst du sicher auch. Es gibt Tage, an denen es läuft. Du hast das Gefühl, dass du alles schaffen kannst. Okay, du gehst noch zur Schule, wenn du denn zwischendurch mal wieder in die Schule darfst. Das ist ein Kapitel für sich. Also du gehst noch zur Schule und erlebst deine eigenen Herausforderungen. Du musst in der Regel für mehrere Fächer gleichzeitig lernen. Du musst vormittags im Unterricht den Ausführungen eurer Lehrerinnen und Lehrer folgen. Von denen gibt es einige, die können ausgesprochen gut und ansprechend unterrichten. Und andere, deren Unterricht schätzt du nicht so besonders. Das war übrigens immer schon so. Auch ich hatte Lehrer, die ganz offensichtlich nicht unterrichten konnten. Ich hatte mich damals schon gefragt, warum die eigentlich Lehrerin oder Lehrer werden wollten. Aber egal. Oder nein, überhaupt nicht egal. Also du hast unterschiedliche Fächer. Eine Stunde Physik, eine Stunde Französisch, zwei Stunden Deutsch, eine Stunde Geografie. Und so geht es immer weiter. In jeder einzelnen Schulstunde musst du schauen, dass du folgen kannst. Du solltest vielleicht mitschreiben. Ich weiß, dass Jungen nicht so gerne mitschreiben. Meine eigenen Mitschriften früher waren ein Witz. Ich hatte mir eigentlich nur Unfug notiert. Zu Hause saß ich da und wusste kaum mehr etwas. Also viele unterschiedliche Fächer. Du musst neuen Stoff lernen, nicht selten unter Zeitdruck. Gleichzeitig möchtest du raus, dich mit Freunden treffen, Sport treiben, abhängen, etwas trinken gehen, Musik hören. Aber du weißt, dass bald wieder Klassenarbeiten anstehen. Und wenn du nicht regelmäßig lernst, dann droht ein dickes Ende. In den meisten Fällen kannst du eben nicht ein, zwei Tage vor einer Klausur alles nachholen. Das geht in einigen Nebenfächern, vielleicht in Geografie, aber in den wirklich lernintensiven Fächern kannst du das vergessen. Worauf ich hinaus will: Auch als Schüler musst du dich täglich motivieren, am Ball zu bleiben. Nur dass dieser Ball eben kein Fußball, sondern ein mitunter trockenes Unterrichtsgeschehen ist. Ich beneide dich wirklich nicht. Und ich muss sagen, ich kann meine eigene Schulzeit auch heute nicht rückblickend verklären. Nein, ich hatte Probleme. Ich bin nicht immer gerne zur Schule gegangen. Allerdings weiß ich auch keine sinnvolle Alternative zur Schule. Ohne Schule würden wir wahrscheinlich noch auf den Bäumen sitzen und uns gegenseitig mit Knüppeln bewerfen. Die innere Einstellung. Lass uns mal darüber reden. Ich behaupte, und ich sage das aus eigener Erfahrung, mit der inneren Einstellung steht und fällt das gesamte Leben. Du kannst Glück haben, die richtigen Freunde finden, die richtigen Lehrer haben, auch später an der Universität. Du kannst gleich einen guten Job finden, dem du gerne nachgehst. Es kann sein, dass sich alle deine Wünsche erfüllen werden. Vielleicht findest du auch die große Liebe deines Lebens. Ihr gründet eine Familie oder ihr reist viel herum, was auch immer. Und der Erfolg kann dich tragen, aber der Erfolg stellt sich nicht ohne weiteres ein. Du musst etwas mitbringen. Du musst eine entscheidende Voraussetzung erfüllen, sonst wird sich Erfolg nicht einstellen, was immer du unter Erfolg verstehst. Denn das ist auch nicht klar. Nicht selbstverständlich. Viel Geld verdienen hat noch nichts mit Erfolg zu tun. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Früher haben die Leute gedacht und gesagt, wenn jemand gut verdient, viel Geld macht in seinem Beruf, dann sei er oder sie eben erfolgreich. Aber Geld alleine ist eben nur Geld. Es gibt reiche Menschen, die einsam und eben unglücklich sind. Denn letztlich kannst du Geld weder essen, noch wirst du vom Geld geliebt werden. Also was ist Erfolg? Dazu komme ich gleich. Vorerst wollte ich nur unterstreichen, dass du unmöglich erfolgreich sein kannst, wenn du nicht die innere Einstellung mitbringst. Diese Einstellung besteht darin, dass du ausgesprochen gerne tust, was du tun musst und tun kannst. Du musst es wirklich gerne tun. Es muss dir ein echtes Anliegen sein. Du musst für deinen Job, sage ich mal, brennen. Sonst wirst du keinen Erfolg haben. Du wirst keinen Erfolg spüren. Du wirst diese typischen Erfolgserlebnisse nicht haben, wenn es dir nicht wirklich wichtig ist. Ich meine, wenn dir umgekehrt alles innerlich egal ist, dann mag sich Erfolg einstellen, doch das Feuer wird nicht auf dich übergreifen. Du kannst letztlich nichts damit anfangen. Ich rede von deiner inneren Einstellung. Auch in der Meditation kommt alles auf die innere Einstellung an. Ich beginne bei der Meditation, weil ich hier gut herausarbeiten kann, was ich meine. Ich habe dir neulich schon mal von der Achtsamkeitspraxis erzählt. Im Angelsächsischen sprechen sie von Mindfulness, ein Begriff, der sich gar nicht so richtig übersetzen lässt. Gemeint ist Folgendes: Ich mache etwas und bin mit Leib und Seele dabei. Ich räume mein Zimmer auf und nehme bewusst jeden herumliegenden Gegenstand in die Hand, betrachte ihn aufmerksam und würdige ihn und suche für ihn anschließend nach einem guten Platz. Es ist auch gut, wenn ich keine Musik, kein Radio dabei höre, denn ich würde sonst in Gedanken bei den Nachrichten oder bei einem Interview sein und mein Aufräumen nur so nebenher betreiben. Ich würde die herumliegenden Dinge einfach greifen und irgendwo hinstellen. Das geht zwar auch. Nicht wenige Menschen machen das, aber es ist nicht besonders achtsam. Das hat mit einer echten Achtsamkeitspraxis nichts zu tun. In dieser Achtsamkeitspraxis geht es darum, dass ich würdige, auf der einen Seite, was ist und auf der anderen Seite, was ich gerade tue. Ich stehe in meinem Zimmer, in der ausgewachsenen Unordnung meines Arbeitszimmers und nehme dieses Durcheinander zur Kenntnis, ohne mir deswegen Vorwürfe machen zu müssen. Es hat vielleicht alles seinen guten Grund. Ich komme unter der Woche kaum dazu, wirklich etwas an seinen Platz zu räumen. Und nach ein paar Wochen sieht es eben so aus, wie es aussieht. Das ist okay, aber jetzt lege ich Hand an und nehme meine eigene Unordnung bewusst zur Kenntnis. Hier liegen Bücher und Hefte, dort schlängelt sich ein Kabel herum, Stifte, Zettel, geöffnete Briefkuverts und eine Plastiktüte, in der irgendetwas liegt, das ich längst vergessen habe. Was mag das sein? Eine Notiz? Ein Rezept für die Apotheke? Ja, ich erinnere mich, da war doch was. Und so geht es weiter. Das Aufräumen kann eine richtige Entdeckungsreise sein. Ich entdecke vor allem, dass ich so viele Dinge noch tun wollte. Beim Aufräumen, ich meine beim bewussten Aufräumen, greife ich alte Fäden wieder auf. Das Aufräumen kann eine Chance sein, alte Aufgaben weiter zu führen und zu Ende zu bringen. Was ist hier entscheidend? Die innere Einstellung. Mit welcher Einstellung gehe ich an diese Aufgabe heran? Ist es mir lästig, mein Durcheinander jetzt aufräumen zu müssen? Ich könnte stattdessen etwas anderes tun, in die Stadt fahren, herumbummeln, etwas trinken gehen. Ja, das könnte ich tun. Stattdessen nehme ich mich der liegen gebliebenen Dinge an. Wenn mir diese Aufgabe nicht lästig ist, wenn ich sie ausgesprochen gerne mache, dann ziehe ich auch Nutzen daraus. Dann kann das Aufräumen müssen nicht gerade zur angenehmsten Tätigkeit überhaupt werden, aber zu einer guten Gelegenheit. Es gibt ein Sprichwort, der Appetit kommt beim Essen. Ich habe dieses Sprichwort immer im metaphorischen Sinn verstanden. Es geht nicht ums Essen oder nicht nur ums Essen. Es geht darum, dass ich anfangs vielleicht keine rechte Lust habe, etwas zu tun. Sei es aufräumen, eine Mail schreiben, ein Stück lernen oder eine längere Meditation starten. Aber sobald ich mich darauf eingelassen habe, nehmen die Dinge gewissermaßen ihren Lauf. Ich lasse mich einfangen und finde Gefallen an der Sache. Das geht mir nicht selten so. Ich darf nur keinen ausgesprochenen Widerwillen dagegen haben. Und hier kann ich etwas tun. Die innere Einstellung ist etwas, das nicht vom Himmel fällt. Ich kann sagen, dass ich heute schlecht drauf bin. Das kann ich sagen. Und es gibt Tage, an denen bin ich wirklich schlecht drauf. An denen kann ich machen, was ich will. Ich komme nicht richtig ins Tun. Aber einen entscheidenden Anteil trage doch auch ich selbst dazu bei. Wenn ich keine Lust habe, dann habe ich keine Lust. Das ist richtig. Doch ich kann mich trotzdem auf eine Sache einlassen. Ich kann mir sagen, okay, das steht jetzt einfach an. Das habe ich versprochen zu tun, entweder mir selbst oder jemand anderen. Egal, also setze ich mich heute damit auseinander, ob ich Lust habe oder nicht. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Es ist, als würde ich einen Schalter umlegen. Nicht mit einem Male, eher so nach und nach. Ich setze mich hin, atme und fokussiere mich auf eine Aufgabe, auf eine Vorstellung, was auch immer. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ich etwas zurückerhalte. Als würde etwas von der anfangs ungeliebten Aufgabe zu mir zurückfließen. Was fließt da zurück? Ich würde sagen, ein aufkeimendes Interesse, eine Begeisterung, auch echte, tiefe Freude. Ich vergesse mich selbst, meine eigene kleine Unlustmisere und gehe in der neuen Aufgabe auf. Vielleicht nicht hundertprozentig, doch ich spüre so etwas wie große Erleichterung, eine Euphorie. Das muss nicht das totale Glück sein, doch mein anfänglicher Unwille hat sich aufgelöst in nichts. Ich mache diese Aufgabe jetzt richtig gerne. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich eintauche in diese Tätigkeit. Und wenn ich eintauche, dann gebe ich etwas von mir selbst und erhalte auch etwas von der Sache, von der Aufgabe und Tätigkeit zurück. Das ist ein Geben und Nehmen. Wenn du etwas gerne tust, dann bist du leichter bei der Sache und wirst auch Erfolg haben. Was ist Erfolg? Einmal besteht Erfolg darin, dass du deine selbst gesteckten Ziele auch erreichst. Du möchtest ein Radio oder einen Computer bauen und liest zahlreiche Artikel und Bücher, beschaffst dir Komponenten und schraubst und steckst und lötest und am Ende funktioniert die Sache ungefähr so, wie du dir vorgestellt hast. Das ist ein Erfolg auf materieller Ebene. Oder du möchtest ein Geschäft abschließen, ein Geschäft, das ein bisschen kompliziert ist, weil du mit vielen unterschiedlichen Leuten sprechen und verhandeln und viele Interessen miteinander in Einklang, viele Termine übereinbringen musst. Zwischendurch hast du immer wieder mal das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Doch irgendwann greifst du die Fäden auf und führst zusammen und bringst dein Geschäft ans Ziel. Oder du möchtest kreativ arbeiten und einen Film drehen. Oder etwas anderes. Wenn du dich richtig reinhängst, dich mit allen Details hingebungsvoll auseinandersetzt, deine eigenen Lösungen findest oder von anderen Menschen bewährte Lösungen übernimmst, dann wächst dein Vorhaben, das aber auch dein Vorhaben, nicht irgendeine Unternehmung, sondern dein eigenes Vorhaben ist. Und am Ende wird nicht nur etwas fertig, sondern du selbst wächst auch daran. Das kann ungeheuer beglückend sein. Wenn wir so etwas nicht als Erfolg betrachten können, was bitte dann? Die maßgebliche Voraussetzung ist aber deine innere Einstellung. Du kannst es mir glauben oder nicht. Aber wir hinterlassen unsere Handschrift in allem, was wir tun. Und ich spreche jetzt nicht vom Internet, in dem wir alle unsere Spuren hinterlassen. Datenspuren, also Informationen, mit denen andere Firmen wieder Geld verdienen, um Werbung oder Produkte zu verkaufen. Nein, ich spreche nicht von Informationen im Sinne von Daten. Ich spreche von der persönlichen Handschrift. Wenn ich eine Mail von einer Kollegin oder einem Bekannten lese, dann spüre ich sofort, schon nach den ersten Worten, in welcher Verfassung sich dieser Mensch gerade befindet oder befunden hat. Ich sehe das nicht nur am Satzbau und der Anzahl von Tippfehlern. Das kann ein Hinweis sein, aber ich meine etwas viel tiefer liegendes. Der Tonfall, der Rhythmus, das Tempo. Oder wenn ich in die Wohnung eines anderen Menschen komme, ein Blick genügt und ich verstehe, was los ist. Ich sehe eine gewisse Ordnung der Dinge, die Art, wie dieser Mensch oder dieses Paar in Beziehung zu den Dingen ihrer Umwelt steht. Das meine ich nicht negativ. Wir alle stehen zu unserer Umwelt in irgendeinem Verhältnis. Und dieses Verhältnis drückt sich notwendigerweise in dem aus, was wir tun oder nicht tun, mit welchen Gegenständen wir uns umgeben, welches Arrangement wir für diese vielen kleinen Dinge wählen oder welche Arrangements wir eben verweigern. Unsere persönliche Befindlichkeit drückt sich in allem aus, was wir tun, was wir in die Hand nehmen. Wenn du jetzt ein Stück Holz nehmen und etwas schnitzen sollst, egal was, dann kann ich an der Art, wie du arbeitest, und später an deinem Erzeugnis, vielleicht ein Werkzeug, vielleicht eine kleine Skulptur, sehr schön ablesen, in welchem Zustand, in welcher Gemütslage du dich befunden hast, während du an dem Holz arbeitetest. Das muss dir nicht peinlich sein. Im Gegenteil. Ich denke, das ist es überhaupt, was wir an handgefertigten Dingen so schätzen, dass diese Gegenstände überhaupt eine menschliche Spur aufweisen. Heute lassen wir fast alle Alltagsgegenstände maschinell fertigen. Als Blaupause dienen nicht selten am Computer erstellte 3D-Modelle, mit denen anschließend die Fertigungsmaschinen gefüttert werden, die jede Kante und jede Bohrung auf den Millimeter genau und sogar noch präziser ausführen. Heraus kommen perfekte Gegenstände, Stühle, Tische, Regale, Kinderwägen, Fahrräder, Autos, Handys, was du willst. Wir umgeben uns mit diesen perfekt gestylten und gefertigten Gegenständen, die leider ein kleines Manko haben. Sie sind gesichtslos. Aber wir haben keine Wahl. Selbst ein Sakko oder eine Hose, an denen noch echte Menschen, also eine Schneiderin oder ein Schneider, gearbeitet haben, können sich die meisten Menschen gar nicht mehr leisten. Die Arbeitszeit ist viel zu teuer geworden. War das früher anders? Gute Frage. Alles hat sich mittlerweile verschoben. Der Punkt ist aber, wir sind umgeben von Dingen, die keine Spur menschlichen Handelns mehr an sich tragen. In den Bau- und Einrichtungsmärkten kannst du große Bilder kaufen, auf Leinwand und gleich auf einen Holzrahmen gespannt, die natürlich auch maschinell gefertigt wurden. Und sogar die reproduzierten Motive sehen aus, als hätte ein Algorithmus sie gemalt. Wir leben in einer künstlichen Welt, die tot, also das Gegenteil von künstlerisch ist. Und wir sind auch noch stolz darauf. Aber wenn du mal etwas anderes in den Händen hältst, eine handgefertigte Kommode, eine maßgeschneiderte Jacke, ein selbstgemaltes Bild oder du hörst eine Band möglichst live spielen und zwar nicht ein Stück aus der Konserve, sondern vielleicht sogar eine echte Improvisation, dann werden dir die Augen aufgehen. Es ist, als würdest du das Herz der betreffenden Menschen schlagen hören, die an diesen Werken beteiligt waren. Als würdest du spüren können, wie sie das gemacht haben. Und diese Energie wird sich auf dich übertragen, dich beleben, dich überhaupt tragen und nähren und beschützen. Aber worauf ich hinaus will, in solchen selbstgefertigten Dingen spürst du nicht nur die Handschrift von echten Menschen, du spürst sogar die innere Einstellung dieser Menschen, egal was du nimmst, ein Möbelstück, ein Kleidungsstück, eine Skulptur oder eine musikalische Komposition. Wenn die betreffenden Frauen und Männer nicht mit der ganzen Liebe ihres Wesens, also mit ihrer ganzen Hingabe daran gearbeitet und gefeilt haben, wird aus der Sache auch nichts geworden sein. Und letztlich ist es eben diese Einstellung, welche du spürst, wenn du überhaupt etwas spürst. Es ist diese Einstellung, diese Hingabe, diese Energie, was du eigentlich mit dem Kauf eines solchen Gegenstandes oder mit dem Kauf einer Eintrittskarte für ein Konzert erwirbst. Nicht den Gegenstand als solchen, nicht das Material, sondern diese Energie, die sich in der Ausformung manifestiert. Mit der persönlichen Einstellung eines Menschen steht und fällt alles. Es kommt letztlich nicht so sehr darauf an, wie perfekt du eine Kunst, eine Technik beherrschst. Es gibt Menschen, die können besser mit einem Messer, mit einer Nadel, mit einem Pinsel oder mit einem Computer umgehen. Es wird übrigens immer Menschen geben, die etwas viel besser können als du. Vergiss es einfach. Es kommt letzten Endes darauf an, was du selbst machst, nicht was andere machen. Lass die anderen ruhig besser sein. Lass die anderen die Besten sein, Weltmeisterinnen und Weltmeister. Das ist sowas von egal. Du machst deine Sache so gut du kannst. Und das ist eben nicht mittelmäßig. Das ist einfach, was es ist. Was aber den Unterschied ausmacht, ist deine Einstellung. Bist du ganz bei der Sache? Ist es dir ein persönliches Anliegen, dieses Projekt zu starten, diesen Gegenstand zu entwerfen und herzustellen? Willst du wirklich dein Instrument spielen können? Nicht virtuos, sondern eben deinen eigenen Empfindungen entsprechend? Willst du ein eigenes Computerprogramm schreiben? Eine eigene Kalkulation aufstellen? Willst du einen guten Text schreiben, der wirklich das enthält, was du sagen möchtest, was du wirklich sagen möchtest? Dann vergleiche dich nicht mit anderen. Mache das Vorhaben zu deinem persönlichen Anliegen, zu deiner persönlichen Angelegenheit. Dann wirst du eine Lösung finden, die wirklich deine eigene Lösung ist. Niemand sonst hätte diese Lösung so finden können, auch wenn sich die anderen für besser oder professioneller halten. Geschenkt. Und eines kann ich dir schon versprechen. Wenn du ganz bei dir bleibst, dann wird sich der Erfolg einstellen. Der innere Erfolg, der darin besteht, dass du eben eine Anlage zur Vollendung gebracht hast. Und der äußere Erfolg, der darin besteht, dass dir die richtigen Menschen ihre Anerkennung zollen. Nicht die breite Masse, also 100.000 Klicks oder Follower, sondern vielleicht nur eine Handvoll Menschen, die wirklich verstehen, was du tust. Mehr kannst du dir nicht wünschen.